Ja, jetzt spreche ich mit Dr. Andi Philipp vom Sächsischen Landeshochwasserzentrum in Dresden, eine im Moment ja wahrscheinlich sehr gefragte Behörde. Es soll um die Überschwemmungen gehen in Sachsen, in der Sächsischen Schweiz zum Beispiel, aber auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren ja sehr schwerwiegende Überschwemmungen. Und hier in Sachsen, da gibt es ja schon lange Überschwemmungen, mindestens seit dem 8. Jahrhundert, habe ich bei Wikipedia nachgelesen, aber wahrscheinlich schon viel länger gibt es in Sachsen Hochwasser und Überschwemmungen, die da überliefert sind. Aber wie hat sich diese Situation vielleicht in den letzten 20 Jahren verändert? Also es ist ja trotzdem immer noch was Seltenes, oder?
In der Tat, das ist genau die Diskrepanz. Die Chroniken und die Überlieferungen zeigen, dass solche Ereignisse immer wieder aufgetreten sind. Es gibt doch zum Beispiel Hochwassermarken, wenn man sich mal so in historischen Altstädten umsieht, da sieht man immer mal, dass an irgendeiner Säule was vermerkt wurde. Das heißt, diese Ereignisse, die waren immer wieder vorhanden und auch einschneidend und gingen auch mit Todesopfern einher. Und in Sachsen noch ganz besonders, wir haben sehr viele kleine, schnell reagierende Einzugsgebiete und man wird da in jedem Jahrhundert mehrere dieser Ereignisse finden. Aber gleichzeitig, das ist schon angeklungen, diese Ereignisse sind selten. Das sind eben sogenannte Ereignisse, die nennt man auch Low Probability High Impact Ereignisse. Also die haben eine niedrige Eintretenswahrscheinlichkeit, aber die haben eine hohe Auswirkung, wenn sie denn eintreten. Und diese Seltenheit, die macht es eben sehr schwer zu bewerten, ob sich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens verändert hat. Wir gehen allerdings trotzdem davon aus, dass sich auch im Zuge des Klimawandels in Veränderungen hinsichtlich der Häufigkeit und der Intensität solcher Ereignisse ergeben wird, gerade mit Blick auf sehr kleinräumige, durch Starkregen getriebene Ereignisse. Ja, und vielleicht noch zur Situation in den letzten 20 Jahren. Das ist, wie gesagt, sehr schwer statistisch signifikant an die Wand zu nageln, ob sich solche Ereignisse hinsichtlich ihrer Auftretenshäufigkeit verändert haben. Aber wir waren rein empirisch in Sachsen mit solchen Ereignissen in den letzten 20 Jahren natürlich sehr stark konfrontiert. Wir hatten 2002, 2006, 2010, 2011, 2013. Also man kann die Reihe eigentlich beliebig fortführen, solche Ereignisse. Und je kleinteiliger man hinschaut, wird man feststellen, dass man im Grunde genommen in jedem Sommer auch lokal sehr schwerwiegende Ereignisse hat. In jüngerer Vergangenheit wären da zu nennen zum Beispiel 2014 ein Ereignis im Triebischtalen Meißen oder 2017 ein Ereignis in der Oberlausitz in Spitzkunnersdorf, 2018 im Vogtland. Das waren alles sehr kleine lokale Ereignisse, die gewissermaßen nur in Wirkungsradius von wenigen Kilometern hatten, aber dort auch zu Schäden in Millionenhöhe geführt haben. Und das ist eben auch eine Schwierigkeit, zum Beispiel bei der Prognose und auch Warnung. Wir haben es einerseits natürlich mit sehr großräumigen Ereignissen zu tun, die letzten Endes zu großräumigem Flusshochwasser führen, wie das zum Beispiel 2002 der Fall war. Und wir haben es aber natürlich auch mit sehr kleinräumigen, dynamischen Ereignissen infolge von Starkregen zu tun. Und die sind natürlich in der Regel sehr kurzfristig und lassen sich daher auch nur sehr kurzfristig sozusagen vorhersagen und in eine Warnung mit einbauen.
Wie funktioniert denn eigentlich das Landeshochwasserzentrum in Sachsen? Also wie werden da Pegelstände ermittelt und weitergegeben und vielleicht wo endet die Arbeit des Landeshochwasserzentrums? Also sie kann wahrscheinlich ja nicht die Feuerwehren ersetzen oder so.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte auch schon gerade über Ereignisse auf verschiedenen räumlichen Skalen gesprochen. Vielleicht versuche ich das mal kurz aufzureißen. Wir haben als unsere Hauptaufgabe das Geschäft, dass wir an sogenannten Hochwassermeldepegeln die Wasserstände beobachten. In Sachsen sind das gut 100 Pegel und für diese Pegel sind sogenannte Alarmstufenrichtwerte definiert. Und die Wasserstände an diesen Pegeln werden in Echtzeit erfasst und zu uns übertragen und werden in Echtzeit ausgewertet. Und wenn es zu einer Überschreitung solch eines Richtwertes kommt, dann wird automatisch ein Alarm generiert und von uns verteilt. Und das heißt, diese Warnungen, die sind rein beobachtungsbasiert, nämlich beruhen auf den Wasserständen an diesen Hochwassermeldepegeln. Und sind natürlich nicht beliebig hilfreich, zum Beispiel für solche kleinen Gebiete, die betroffen sind, aber haben natürlich einen guten Nutzen für eine Warnung von Unterliegern. Das heißt, man gewinnt dadurch natürlich eine Vorwarnzeit mit Blick auf die weiter flussabwärts gelegenen Bereiche. So ist das ganze Warnwesen grundsätzlich auch angelegt. Das heißt, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, an der oberen Elbe in Schöna so eine Alarmstufenüberschreitung gibt, dann hat man natürlich entsprechend ein Signal auch für die Unterlieger, entlang des weiteren Verlaufs der Elbe. Wir können auch dann gern nochmal, wenn das von Interesse ist, über so die Technologie reden, wie kommen diese Daten zustande, wie kommen die zu uns und so weiter. Wir haben da auch einige Maßnahmen ergriffen, dass das eben auch gehärtet und robust funktioniert. Grundsätzlich ist es so, dass wir diese Nachrichten dann bestimmte Empfänger verteilen. Und Sachsen ist das einzige Bundesland, was sich für die Verteilung dieser Nachrichten eine Bringepflicht auferlegt hat. Das heißt, wir als Landeshochwasserzentrum, wir sind dafür verantwortlich, dass diese, wir nennen das Hochwassernachrichten, an den Mann kommen. Und in Sachsen sind das ungefähr technisch gesehen 1000 Empfänger. Das sind also alle Kommunen, das sind andere behördliche Akteure, Katzschutzbehörden, Rettungsleitstellen und so weiter. Und die Bringepflicht wird dadurch realisiert, dass diese Empfänger den Erhalt der Nachrichten uns rückbestätigen müssen. Das heißt, innerhalb einer kurzen Karenzzeit müssen die uns ein Signal geben, wir haben das zur Kenntnis genommen. Das geschieht mittlerweile alles automatisiert. Wir können also die Nachrichten per SMS oder per E-Mail oder per Sprachansage oder per Fax verteilen. Und wiederum die Rückmeldung kann auch auf einem beliebigen Kanal erfolgen, zum Beispiel einfach durch eine Antwort auf die SMS oder E-Mail oder was auch immer. Wenn das nicht geschieht, auch das passiert dann völlig automatisch, wird dann die nächsthöhere Behörde automatisch durch unser System informiert, sodass die dann nachsuchen kann, ist die Nachricht dort angekommen, was ist da los, sozusagen dafür Sorge tragen kann, dass alle informiert sind. Das Ganze funktioniert 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr und die Systeme, die diese ganze Technologie tragen, die sind auch beschusssicher sozusagen und redundant ausgelegt. Also wenn das Sonntagnacht 2:30 passiert, dann funktioniert es genauso. Wir üben das auch regelmäßig. Wir testen die Systeme und eben diese Empfänger werden auch regelmäßig geschult und es wird dafür Sorge getragen, dass die auch ihre Angaben und Daten und so weiter pflegen, dass sie tatsächlich auch erreichbar sind im Fall der Fälle. Die Frage ist ja immer, wie wird denn letzten Endes dann die Bevölkerung konkret vorgewarnt? Ich hatte schon gesagt, wir verteilen diese Warnung an diese sogenannten Informationsempfänger. Das funktioniert automatisch und zuverlässig und muss rückbestätigt werden. Und der Freistaat hat sich für diese Übermittlung eine Bringepflicht auferlegt. Das ist zum Beispiel jede Kommune, Rettungsleitstelle und so weiter. Wie kommt es dann letzten Endes konkret zur Bevölkerung? Da ist es so, dass für die unverzügliche Unterrichtung der Öffentlichkeit, wenn eine Hochwassergefahr besteht, dass dafür die Gemeinden zuständig sind in Sachsen. Die sind also sozusagen für die Durchführung der Informationen und auch Hochwasserabwehrmaßnahmen in dem Gebiet der Gemeinde zuständig. In der Regel ist es auch so, dass die eine sogenannte Wasserwehr haben. Das ist quasi sowas wie eine Feuerwehr, bloß eben für die Abwehr von wasserbürtigen Gefahren. Und in der Regel ist das auch Personal der Feuerwehr, was dazu letzten Endes dann herangezogen wird. Im Vorfeld werden dafür dann Alarmierungsunterlagen erstellt. Das sind die sogenannten Alarm- und Einsatzpläne. Und durch diese Planung werden diese eingehenden Nachrichten mit konkreten Handlungsanweisungen verknüpft. Das heißt, es kommt eine Nachricht, Achtung, Hochwassergefahr, Alarmstufe 1 beispielsweise, und in dieser Alarm- und Einsatzplanung sind dann ganz konkrete Maßnahmen beschrieben, die dann durchzuführen sind. Das geht hin, dass dort bis zu konkrete Grundstücke oder Eigentümer benannt sind, wo dann bestimmte Gefahrenstellen zum Beispiel auftreten. Es sind bestimmte Maßnahmen dort beschrieben, errichte eine mobile Abwehr, Hochwassersperre an dieser Stelle oder kontrolliere den Durchlass, dass er sich nicht versetzt, solche Dinge. Ja, und für die generelle Alarmierung und Warnung der Bevölkerung kommen unterschiedliche Systeme zur Anwendung. In Sachsen vordergründig Sirenen oder Sirenen mit Durchsager. Es gibt auch Lautsprecherdurchsagen. Wir können da aber zuständigkeitshalber, wie gesagt, keine weiteren Auskünfte erteilen, weil eben dieser ganze Katzschutzbereich Angelegenheit des Innenressorts ist. Aber letzten Endes ist es sozusagen in der Verantwortlichkeit der lokalen Katastrophenschutzbehörde, diese Bewarnung zu regeln.
Ja, da habe ich nochmal eine Nachfrage. Jetzt bei solchen extremen Wetterlagen gibt es da manchmal auch so eine Verschiebung. Also wenn das Hochwasser kommt, dann ist ja der Regen schon unten runtergekommen. Und muss es da manchmal vielleicht auch eine Wetterwarnung sein, die dann schon den Alarm auslösen sollte und nicht erst die Hochwasserwarnung? Also wenn das so plötzlich alles kommt.
Genau. Also das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte vorhin schon kurz angerissen, dass wir eigentlich auf unterschiedlichen räumlichen Skalen denken müssen. Und das ist im Grunde genommen die andere Seite der Klammer, nämlich das lokale Geschehen, was im Grunde genommen nur durch eine Wetterwarnung bewarnt werden kann. Für die Wetterwarnung, also das ganze Thema Wetter, ist der Bund zuständig und die Behörde, die die Warnung erstellt und verteilt, ist der Deutsche Wetterdienst. Und die Katschutzstellen, die Feuerwehren und so weiter sind natürlich sehr eng an den Deutschen Wetterdienst angebunden. Der Deutsche Wetterdienst betreibt ein eigenes Portal für die Katschutz- und Feuerwehrkräfte. Das ist das sogenannte FEWIS, auf die die sächsischen Feuerwehren natürlich auch Zugriff haben, wo sehr kleinteilig und schnell und dynamisch die Warnlage für die Kollegen bereitgestellt wird. Es ist tatsächlich so, dass natürlich für eine richtige Abschätzung einer Hochwassergefährdung der Wetterdienst eigentlich noch nicht hundertprozentig im Bilde ist, weil noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, wie ist die Abflussbereitschaft im Gebiet? Wie sind überhaupt die Gebietseigenschaften? Wie ist die Vorfeuchte im Gebiet? Und wir haben in den letzten Jahren versucht, genau diese Lücke zwischen den eher lokal gültigen Wetterwarnungen und den ja eher überregional relevanten Hochwasserwarnungen zu schließen, indem wir ein neues Produkt erstellt haben. Das nennt sich Hochwasserfrühwarnung. Das bezieht sich ganz konkret auf kleine Einzugsgebiete bis ungefähr 200 Quadratkilometer. Das heißt, das sind eben typischerweise auch Gebiete, wie sie jetzt am vergangenen Wochenende betroffen waren in der sächsischen Schweiz. Und wir versuchen sozusagen die Wettervorhersagen und gegebenenfalls auch Wetterwarnungen noch ein Stück weit mehr mit hydrologischem Expertenwissen zu untersetzen und quasi eine gebietsscharfe Gefährdungsabschätzung vor eben sehr schnellen Sturzflutereignissen zu liefern. Das ist natürlich sehr schwierig. Man weiß einige Stunden vorher nicht genau, wo so ein Starkregen auftreten wird, wie intensiv er sein wird, wie er auch im weiteren Verlauf sich verhalten wird. Solche Zellen, die können sich schnell auflösen, die können auch über viele Stunden immer wieder anbauen und ergiebigsten Regen bringen. Das heißt, wir betreiben das System auch relativ hochfrequent in Echtzeit. Wir aktualisieren das Produkt jede Stunde. Und uns ist es glücklicherweise gelungen, am vergangenen Wochenende schon im Vorfeld ein deutliches Signal aus dem System zu ziehen. Das hat im Grunde genommen schon ab den frühen Morgenstunden, also ab 1, 2 Uhr am Morgen, ein sehr deutliches Signal für die später betroffenen Gebiete geliefert, was uns dann wiederum dazu bewogen hat, am Vormittag, Samstagvormittag, dann tatsächlich die später betroffenen Gebiete zu bewarnen. Und zwar in dem Sinne, dass wir den bereits schon angesprochenen Hochwassernachrichtendienst sozusagen offiziell eröffnet haben. Und zwar bevor es zu einer Überschreitung von Richtwerten an Pegeln kam. Also das steht uns immer frei, wenn wir die Lage einschätzen, dass da was passieren wird mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit, dann eröffnen wir sozusagen dieses Konzert an Bewarnungen der Nutzer vor Ort schon vorfristig, und das haben wir getan am Vormittag des Samstags schon. Und das heißt, da sind eben schon solche bestätigungspflichtigen Nachrichten an die Nutzer rausgegangen, und die waren eben dann nicht nur von Seiten des Wetterdienstes, sondern auch von Seiten des Landeshochwasserzentrums über eine potenziell bestehende Hochwassergefährdung informiert. Und letzten Endes ist das Ereignis ja zwar sehr kleinräumig gewesen, aber dort, wo es aufgetreten ist, war es tatsächlich auch extrem. Wir hatten also in einigen rechtselbischen Zuflüssen, die bepegelt sind, sehr, sehr hohe Abflüsse. Am Pegel Neustadt an der Polenz hatten wir eine Überschreitung des höchsten Alarmstufenrichtwertes. Es waren aber auch Gewässer betroffen und Gewässerabschnitte, die nicht bepegelt sind, wo man jetzt natürlich im Nachgang nur eine schwere Aussage treffen kann, aber gerade im Bereich Krippen zum Beispiel hat es auch extreme Abflussspitzen gegeben. Wir hatten eben auch Niederschlagsmengen über 24 Stunden akkumuliert, haben die sich dort weit oberhalb von 100 Litern pro Quadratmeter bewegt.
Ja, das kommt jetzt vielleicht auch irgendwie dazu. Kleine Bäche, die zu reißenden Strömen werden, wo sonst gar kein Pegel erhoben wird, weil es eben so ein kleiner, unbedeutender Bach ist. Und das hat jetzt ja auch irgendwie eine neue Debatte entfacht. Das hattest du auch schon kurz angesprochen. Ja, wie, das ist ja so eine Art Kette, die du jetzt da beschrieben hast. Ihr warnt und dann wird das weitergeleitet und da werden dann eigentlich lokal dann Maßnahmen ergriffen. Und das wird jetzt ja häufig kritisiert, so ein bisschen, dass dieses lokale Warnen nicht so gut funktioniert hätte. Da wurden jetzt eben Sirenen angemahnt, dass das Sirenensystem nicht mehr so gut ausgebaut ist. Aber ich stelle mir auch vor, da gibt es doch lokal auch Feuerwehren oder Wasserwehren. Wieso sind in diesen betroffenen Gebieten da nicht einfach von Haus zu Haus gegangen dann? Wahrscheinlich fehlt da dann auch das Personal manchmal oder es kam dann doch zu überraschend. Wie siehst du das?
Ich kann mich da jetzt aus zweierlei Gründen natürlich nicht dazu einlassen. Zum einen kann ich nicht für NRW und Rheinland-Pfalz sprechen und zum anderen kann ich auch nicht für den Cut-Schutz in Sachsen sprechen, weil das eine Angelegenheit des Innenressorts ist und wir als Landeshochwasserzentrum ja innerhalb des Geschäftsbereichs des Umweltministeriums uns bewegen. Grundsätzlich ist es so, diese angesprochene Kette, die ist in Sachsen sehr kurz, die besteht im Grunde genommen nur aus dem Glied Landeshochwasserzentrum, dann den direkten lokalen Respondern vor Ort, also unseren sogenannten Informationsempfängern, die eben zum Beispiel auch die Bestätigungspflicht dieser Nachrichten haben und dann der breiten Bevölkerung. Die direkte Maßnahmenergreifung erfolgt dann sozusagen direkt durch die lokalen Kräfte nach Erhalt und Einordnung der Lage. Sachsen hat natürlich, ich hatte es eingangs schon angesprochen, im Zuge der Ereignisse, vor allem im Zuge des 2002er Hochwassers, wo es ja auch mehr als 20 Todesopfer bei uns gab, sehr viel Manöverkritik betrieben und sehr viel dazugelernt. Es ist auch so, dass der Freistaat regelhaft nach größeren Hochwasserereignissen eine Ereignisanalyse durchführt. Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, dass man den ganzen Prozess auch als Zyklus betrachtet. Also wenn es ein Ereignis gibt, muss man natürlich zunächst das Ereignis direkt abwehren, um Schäden an Leib und Leben und an Infrastruktur abzuwenden. Dann geht es natürlich an Wiederaufbau, das ist auch völlig klar, aber gleichzeitig darf man nicht aus dem Auge lassen, dass man eben analysiert, was hat zu dem Ereignis geführt, wo waren Schwachstellen, wo gibt es Verbesserungspotenzial. Und das muss man zum einen erkennen und dann muss man es eben auch konkret in Maßnahmen überführen. Und das ist nach jedem großen Hochwasserereignis in Sachsen geschehen, so auch nach dem Ereignis 2002. Und eine ganz wesentliche Forderung, die sich aus der Analyse damals ergeben hatte, war, dass die Hochwasserbenachrichtigung eben zentralisiert wird. Es gab vorher eben regionale Hochwasserstellen, die sich in Sachsen darum kümmerten. Es war wie so ein Schneeballsystem aufgebaut. Danach wurde das Landeshochwasserzentrum als zentrale Institution gegründet. Und eine ganz wesentliche Forderung war eben auch, dass diese Hochwassernachrichten wirklich direkt und verzögerungsfrei und jederzeit robust immer zugestellt werden. Und wir haben eben sehr viel investiert, zum Beispiel in die Messtechnik an den Pegeln, in die Datenübertragung und auch in die Zustellwege, sodass wir zum Beispiel beim meteorologisch-hydrologisch gesehen ähnlich extremen Ereignis 2013, wenn man es mit 2002 vergleicht, keinerlei Ausfälle in der Datenerfassung an den Pegeln, in der Ereignisfeststellung und auch in der Übermittlung der Hochwassernachrichten hatten. Es ist natürlich schon so, dass es immer wieder ein Prozess ist, dass es immer wieder eine aufwendige Auseinandersetzung ist, die, man kann sich das wie so ein Zyklus vorstellen, nach einem Ereignis eben immer wieder die Analyse und das Ziehen von Lehren erfordert. Und das ist eben was in Sachsen mittlerweile regelhaft so implementiert ist. Nach jedem großen Ereignis, Analyse, kritische Auseinandersetzung und dann eben eine Verbesserung. Der letzte Schritt, der sozusagen aus so einer Analyse stammte, ist beispielsweise die Einführung des Hochwasserfrühwarnsystems, um eben diesen Lückenschluss bewerkstelligen zu können zwischen den pegelbezogenen Warnungen für eher die größeren Gewässer und den sehr lokal gültigen und sehr kurzfristigen Wetterwarnungen des Wetterdienstes. Das war auch so eine Forderung aus so einer Ereignisanalyse zuvorderst des Hochwassers 2010.
Ja, das Wasser sucht sich halt immer seinen Weg. Wie schaust du als Hydrologe jetzt auf solche Katastrophen wie die derzeitigen in Westdeutschland? Versucht man dann auch immer so ein bisschen gleich die Ursachen von Überschwemmungen mit zu ergründen? Also das sind ja ganz unterschiedliche Dinge. Oft sind so Engstellen bei den Überschwemmungen da in Erftstadt. Da waren das ja so unglückliche Konstellationen wie zum Beispiel Viadukte, die über so tiefer gelegene Straßen führen. Und interessiert dich das dann, das zu ergründen? Oder...
Natürlich interessiert mich das unbedingt, also mich treibt das unglaublich um. Ich bin natürlich auch schockiert über die hohe Opferzahl mitten in Europa, in einem hochtechnisierten Land wie Deutschland. Ich kann und will natürlich auch überhaupt nicht spekulieren, wie die Abläufe waren. Ich hatte es gerade schon angesprochen, es braucht jetzt wirklich, und das ist nicht nur eine Floskel, das hatte ich ja auch schon erörtert, es braucht jetzt wirklich eine tiefgehende Analyse aller Aspekte, angefangen von der Meteorologie über die Hydrologie bis hin zum Warnmanagement und zur Katastrophenabwehr. Es ist so, dass es unglaublich viele Facetten hat. Also was man sehen muss, es war meteorologisch und hydrologisch ein extremes Ereignis. Und je extremer ein Ereignis wird, desto geringer werden bestimmte Faktoren, die ja salopp gesagt als hochwasserlindernd diskutiert werden, wie Flächenentsiegelung, Renaturierung von Gewässern und so weiter. Wenn man so eine starke Überregnung über so einen langen Zeitraum hat, an irgendeiner Stelle sind dann die Gebiete salopp gesagt einfach aufgesättigt und wir nennen das als Hydrologen Abflussbeiwert. Das ist sozusagen der Anteil des Regens, der direkt zum Abfluss gelangt. Dieser wird über das Ereignis gesehen immer höher und der Anteil dessen, was direkt abflusswirksam ist, wird demnach auch dann irgendwann in Richtung 1 sich verlagern. Nichtsdestotrotz, das will ich auch dazu sagen, sind solche Maßnahmen natürlich unglaublich wichtig. Also wir haben eine zunehmende Flächenversiegelung, auch heutzutage noch in Deutschland. Wir haben einen Rückgang der Struktur, des Strukturreichtums der Landschaft. Es gibt viele große homogene Flächen mit wenig kleinteiligen Strukturen, die auch für einen Wasserrückhalt sorgen würden. Und wir haben natürlich immer das Problem, und da komme ich eigentlich auch zu einem Schwerpunktthema, dass wir in den letzten Jahrhunderten Gewässer begradigt haben und natürlich massiv auch in Auenbereiche gebaut haben. Also wenn man sich zum Beispiel die Fotos aus der Ahr anschaut, dann sieht man auch Parallelen zum Beispiel zu den Gewässern im Osterzgebirge, die ja auch immer wieder von großen Sturzflutereignissen betroffen waren, die teilweise auch mit Todesopfern einhergingen, besonders einschneidend für Sachsen zum Beispiel das Ereignis 1927 im Bereich der Gottleuba und Müglitz, wo letzten Endes bei so einem seltenen Extremereignis tatsächlich der gesamte Talboden durchströmt wird. Da ist einfach so viel Wasser da, der gesamte Talboden ist überflutet. Und das ist letzten Endes was, wenn dort sich natürlich Infrastruktur befindet, dann ist die betroffen. Mir ist völlig klar, man wird jetzt nicht ganze Siedlungen, das betrifft ja nicht nur bestimmte Bereiche, sondern das ist ja ein flächendeckendes Phänomen in Industrieländern, besonders aber auch in Schwellen- und Entwicklungsländern, man wird jetzt nicht ganze Siedlungen verlagern können. Aber man muss natürlich irgendwie mit den Risiken umgehen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Man kann natürlich die Infrastruktur versuchen, resilienter zu machen, dass sie widerstandsfähiger ist gegen das Hochwasser. Man kann natürlich, das hatte ich auch schon angesprochen, versuchen, direkt auf das Hochwasser Einfluss zu nehmen, dass man versucht, die Spitzen zu kappen durch Rückhaltemaßnahmen. Die können natürlich sein, die können auch technisch sein. Man kann direkt technischen Hochwasserschutz an und in den betroffenen Bereichen machen, indem man Deiche baut, indem man Hochwasserschutzmauern errichtet und so weiter. Aber auch das ist ganz wichtig. Das Primat muss immer der Schutz von Leib und Leben haben. Und das ist ein ganz schwieriges Thema, weil natürlich zum Schutz von Leib und Leben auch was gehört, was wir Risikovorsorge nennen und Risikokommunikation. Das heißt, den Leuten, die potenziell betroffen sind, müssen die Gefahren direkt bewusst sein. Es ist tatsächlich so, dass ja viele, ich möchte jetzt explizit nicht für Rheinland-Pfalz und NRW sprechen, weil ich wirklich dort die Zusammenhänge und Abläufe nicht kenne. Aber wenn man sich mal im globalen Maßstab anschaut, ist es doch ganz interessant, dass zumindest in Industrieländern die meisten Opfer bei Hochwasser tatsächlich in Autos zu beklagen sind. Also die meisten Menschen sterben tatsächlich in Autos bei Hochwasser, statistisch gesehen. Und das sind natürlich Dinge, da ist es ganz schwer, im Ereignisfall sozusagen die direkten Gefahren zu kommunizieren. Man kann natürlich nicht jeden aufsuchen und jeden belehren. Aber andererseits ist es natürlich extrem schwierig, über eine lange Zeitdauer ein gewisses Grundverständnis für solche Gefahren zu schaffen und das auch am Leben zu erhalten. Wir nennen das auch Hochwasserdemenz. Es gibt da sehr interessante Untersuchungen auch von Soziologen, die so zeigen, dass im Mittel nach 7 Jahren nach einem großen Hochwasserereignis eigentlich alle einschneidenden Erinnerungen so weit abgebaut sind, dass eben auch dieses Gefahrenbewusstsein im Grunde genommen wieder auf so einer Baseline angelangt ist. Und das ist eben eine riesige Herausforderung für alle Akteure in diesem ganzen, ja, wir nennen das ganze Geschäft Hochwasserrisikomanagement, das ist ein bisschen sperriger Begriff, aber der soll eben auch zeigen, dass es nicht nur um Hochwasserschutz geht, sondern auch um andere Aspekte, wie eben auch die Stärkung dieses Gefahrenbewusstseins bei den Menschen. Das ist eben eine unglaubliche Herausforderung für alle Akteure, die da mitwirken, sozusagen da ein Grundbewusstsein zu schaffen und auch am Leben zu erhalten. Wir versuchen das natürlich auch mit vielleicht Formaten, die jetzt ein bisschen untypischer sind für eine Behörde. Zum Beispiel für unser Hochwasserfrühwarnsystem gibt es einen relativ einfach gehaltenen Erklärfilm, den man auch auf YouTube findet, wo wir eben hoffen, dass man den sich mal schnell in 2 Minuten angucken kann und sozusagen die wichtigsten Botschaften dann damit erfasst hat.
Das war ja auch beinahe die häufigste Aussage von betroffenen Menschen in diesen Gebieten jetzt, dass sie es eigentlich gar nicht glauben konnten oder so, dass sie es halt, obwohl sie in solchen Gebieten wohnen, wo bestimmt schon mal ein Hochwasser war, sie konnten es nicht glauben, dass das geschieht, was geschieht. Du hast das jetzt auch schon angesprochen. In Sachsen ist das da schon auch eine wichtige Strategie, eben die Entsiegelung von Flächen und auch die wieder Renaturierung von Gewässern. Das wird ja jetzt immer von Umweltschutzverbänden als häufigstes vielleicht angesprochen. Ist das, das wurde auch hier für Sachsen nochmal jetzt gesagt. Ist das so eine wichtige Strategie trotzdem für Sachsen?
Wir müssen einfach mehrere Aspekte betrachten und auch mehrere Ansätze verfolgen. Natürlich ist Entsiegelung wichtig, natürlich ist die Renaturierung von Gewässern wichtig, natürlich ist es wichtig, der Landschaft wieder Strukturvielfalt zurückzugeben. Das ist ja auch ein viel größeres Feld, was letzten Endes davon profitiert, nicht nur der Bereich Hochwasser, sondern ist das zum Beispiel auch ein wichtiges Feld für die Klimafolgenanpassung. Wenn ich mehr Strukturreichtum habe, wenn ich mehr Wasser in der Landschaft habe, kann ich zum Beispiel auch Amplituden von Temperatur beispielsweise kletten und so weiter. Aber das sind natürlich Maßnahmen, auch das hatte ich schon angesprochen, die sind umso weniger wirksam oder umso weniger sichtbar, je extremer so ein Ereignis wird. Und da wir ja auch in einem relativ dicht besiedelten Bereich uns befinden, wo wir auch relativ viele Tallagen mit viel Infrastruktur und Werten besiedelt haben, ist es natürlich so, dass wir trotz allem den technischen Hochwasserschutz nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Sachsen hat unglaublich viel auf diesen Bereich investiert. Also viele Milliarden Euro sind nach 2002 in solche Maßnahmen gegangen. Es sind Deiche ertüchtigt worden, Deiche sind auch rückverlegt worden, um auch mehr Retentionsraum an den Fließgewässern zu schaffen. Es sind Hochwasserschutzmauern errichtet worden, mobile Hochwasserschutzanlagen errichtet worden, Hochwasserrückhaltebecken sind errichtet worden. Das sind also alles quasi Aspekte des technischen Hochwasserschutzes und gerade bei Extremereignissen wird man mit Blick auf unser dicht besiedeltes Land nicht auskommen. Aber es muss sozusagen immer ein Mehrklang sein aus technischen Maßnahmen, aus natürlichen Maßnahmen, auch da gibt es Potenzial, aber natürlich auch aus Maßnahmen, die letzten Endes das Risikobewusstsein stärken und die sozusagen auch die Resilienz von Infrastruktur und auch der Menschen stärken. Sicher, wenn man ganz extreme Ereignisse hat, wird das alles ein sehr enger Korridor, in dem man sich bewegt. Aber man kann auch heute schon Infrastruktur so auslegen, dass sie auch widerstandsfähiger ist gegen mal eine kurzfristige sommerliche Überflutung. Da gibt es also viele Möglichkeiten und Maßnahmen und Sachsen hat da ein Beratungszentrum eingerichtet, was in Leipzig angesiedelt ist, wo sich quasi auch Privatleute informieren können. Das ist das BDZ, über bestimmte Maßnahmen, die sie selber ergreifen können. wie kann ich zum Beispiel mein Haus rückstausicher machen? Ich kann mir dort eine Rückstauklappe anschauen. Wo kann ich mich informieren? Wie kann ich überhaupt meinen Risikohintergrund kennen? Ja, und auf dem ganzen Bereich, da gibt es sicher auch noch Potenzial in der Kommunikation und in der Darstellung, sodass quasi wir auch noch was dafür tun müssen, dass die Leute quasi auch in sozusagen Schönwetterzeiten das ja immer latent präsente Hochwasserrisiko irgendwie einschätzen können. Und es ist letzten Endes eine tatsächlich große Herausforderung. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, was jetzt auch im Nachgang der Ereignisse in NRW und vor allem Rheinland-Pfalz passieren wird. Ich war eben auch ein Stück weit erstaunt und verwundert, wie wenig auch in der Breite bekannt ist über die Zuständigkeiten. Es gab gestern eine denkwürdige Bundespressekonferenz. Es wird jetzt relativ viel in Richtung Bund geschaut. Ich hatte schon angesprochen, grundsätzlich ist Wasser in Deutschland Ländersache und das ist aus meiner Sicht doch gut so, weil ja viele Dinge relativ spezifisch sind. Natürlich hat der Bund mit seinen entsprechenden Katastrophenschutzbehörden auch eine Funktion und die nimmt er auch wahr. Zum Beispiel betreibt ja das Bundesamt für Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz, das BBK, die NINA-Warn-App. Es gibt noch weitere dieser Warn-Apps. Und wir versorgen zum Beispiel, und alle Bundesländer tun das, diese einschlägigen Warn-Apps auch mit Hochwasserinfos. Also das haben wir in den letzten Jahren tatsächlich geschafft, als Länder über ein sogenanntes länderübergreifendes Hochwasserportal als Drehscheibe diese Hochwasserprodukte auch bundesweit über die in der Breite vorhandene Warninfrastruktur verfügbar zu machen. Das heißt, wenn wir in Sachsen jetzt eine Hochwasserwarnung rausgeben, dann landet es auch in der NINA oder in der Katwarn oder in der BIWAP-App oder was es alles gibt. Oder in der Warnwetter-App des DWD hat man die Infos auch drin. Das ist letzten Endes auch unser klar erklärtes Ziel, auch für unsere technische Ausrüstung. Wir wollen, dass alle Informationen auf allen Kanälen, allen jederzeit verfügbar gemacht wird.
Ja, ich wohne eigentlich auch 10 Meter von der Weißen Elster entfernt. Da war Gott sei Dank noch nie ein Hochwasser. Wie verhält man sich also bei Überschwemmungsgefahr? Aber wenn das so plötzlich kommt, dann hilft das vielleicht alles gar nicht, weil Autofahren bei Hochwasser, das tut man ja eigentlich auch nicht absichtlich. Also nicht in den Keller gehen, das habe ich jetzt auf jeden Fall rausgehört aus diesen ganzen Tipps, die da im Fernsehen gegeben wurde.
Ja, also es gibt da eine ganze Reihe von Informationen, von Filmen, also auch seitens des BBKs. Wir haben versucht, diese Hinweise sehr kurz, prägnant an allen Stellen, an denen wir Informationen übermitteln, zu platzieren. Und man findet zum Beispiel an mehreren Stellen bei uns auf der Website so einen Kasten mit einem großen Ausrufezeichen. Da steht drin, sinngemäß, Achtung, bitte bei einer erhöhten Hochwassergefährdung, halte dich von Fließgewässern fern. Wenn Starkregen ist und Wassereinbruch ist, geh nicht in den Keller, geh nicht in Tiefgaragen, geh nicht in Unterführung, fahr da nicht rein, lauf da nicht rein. Versuche nicht, überflutete Bereiche zu Fuß zu durchqueren, weil bei bereits geringen Wassertiefen sind die Fließgeschwindigkeiten da so hoch, dass man mitgerissen, von den Füßen gerissen wird und sich dann unter Umständen nicht mehr retten kann. Fahr nicht mit einem Auto durch, bei 20, 30 Zentimetern schwimmt das auf, man hat keine Kontrolle mehr und wird möglicherweise in einen Bereich verfrachtet, wo das Wasser viel tiefer ist und das Auto untergeht. Und ich hatte es ja auch schon angesprochen, Autos sind sozusagen eine statistisch gesehen sehr häufige tödliche Falle bei solchen Ereignissen. Das sind letzten Endes ganz einfache, prägnante Hinweise, die zumindest dafür sorgen, dass der Schaden an Leib und Leben, wenn solche Effekte eintreten, hoffentlich verringert wird. Die große Herausforderung ist, wie gesagt, sowas immer irgendwie präsent zu halten. Mhm. Ich kann und will, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, jetzt wirklich nicht irgendwelchen Auswertungen und Analysen vorweggreifen. Aber ich glaube schon, dass man diskutieren wird im Nachgang der Ereignisse, wie kann man vielleicht auch solche konkreten Handlungsanweisungen im Ereignisfall prägnant nochmal direkt den Leuten näher bringen oder in Erinnerung rufen. Es ist tatsächlich auch in der Wissenschaftscommunity seit Jahren schon ein großes Thema, sogenannte impact-basierte Vorhersagen und Warnungen zu erstellen. Also nicht zu sagen, du musst mit 120 Litern Regen rechnen in 6 Stunden, weil das ist sicher für den einen oder anderen ziemlich abstrakt. sondern du musst damit rechnen und wir versuchen das auch, zum Beispiel bei unserer Hochwasserfrühwarnung, eben nicht sowas zu schreiben, sondern es gibt Überflutung bebauter Grundstücke und Keller, es wird Straßensperrungen geben, die Wasserwehr wird zum Einsatz gelangen und es gibt eben die Möglichkeit der genannten Gefahren, wir haben gerade drüber gesprochen, dass eine direkte Gefährdung für Leib und Leben ausgeht. Und es ist natürlich dann immer eine Frage, wie kann man das möglichst niedrigschwellig schaffen? Ne? Über eine App, über eine SMS, über eine Radiosendung, über eine Fernsehsendung. Es ist so, die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die sind ja auch im Sinne des Rundfunkstaatsvertrages verpflichtet, die Bevölkerung mit zu informieren über auch Gefahren, Naturgefahren. Und die Frage ist natürlich, wie kann das möglichst effektiv geschehen? Man kennt das vielleicht aus anderen Ländern, dass da manchmal ein Ticker kommt. In der Schweiz ist es meines Wissens so, bei besonders prägnanten Naturgefahren können die Behörden dort sich sozusagen auch direkt auf die öffentlich-rechtlichen Kanäle aufschalten und sozusagen das Fernsehprogramm umschwenken. In USA ist es sehr üblich, sogenannte Cell Broadcasts zu nutzen, zum Beispiel für Tornado-Warnungen. Das heißt, alle Mobilfunknutzer, die sich da in einer potenziell betroffenen Funkzelle befinden, bekommen dann automatisch eine kurze Warnmeldung auf ihr Telefon gepusht. Das sind aber alles Dinge, zum einen liegen die außerhalb unserer Zuständigkeit, also das sind alles Sachen, die den Bevölkerungsschutz angehen. Und zum anderen, gerade mit Blick auf Westdeutschland, ich kann da überhaupt den Analysen und will den Analysen da auch nicht vorweggreifen. Du hattest das selber schon angesprochen. Man hört das tatsächlich immer wieder. Viele Leute sind schockiert und viele Leute sind völlig überrascht von der schieren Wucht, die sie getroffen hat in der Kürze der Zeit. Gleich ja eine Warnung vorlag, das entnimmt man ja diesen O-Tönen auch. Und ich glaube, auch diese Kluft oder diese Brücke zu bauen zwischen einer tatsächlichen Gefährdung und der wirklichen Ummünzung in ein eigenes Handeln, das ist auch eine Riesenherausforderung. Nicht vergessen darf man, wir hatten ja auch über seltene Ereignisse geredet, die selten kommen, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, aber einen hohen Impact haben. Man muss natürlich gleichzeitig auch immer über das Thema Fehlwarnungen und Fehlalarmierung sprechen. Das ist natürlich was, das wird man immer vor der Brust haben. Man wird nie mit einer 100%igen Quote jedes Ereignis treffen und gleichzeitig nie einen Fehlalarm dabei mittransportieren. Es ist zum Beispiel so, dass der Wetterdienst bemüht ist, 90% der Ereignisse mindestens zu treffen und dabei maximal, ich glaube, 20% Fehlalarme zu produzieren. Wenn man das schafft, ist man schon ziemlich gut. Aber man muss natürlich immer im Blick behalten, hat man zu viel Fehlalarme an Bord, dann sinkt natürlich auch die Glaubwürdigkeit des Produkts bei einer bestimmten Kommunikation. Und auch da muss man natürlich die Leute auch abholen, aufklären. Und ich bin wirklich gespannt, das sind alles riesige Herausforderungen, was vielleicht da jetzt im Nachgang der Analyse, die sicher kommt, aber die sicher auch viele Monate in Anspruch nehmen wird, was sich da jetzt noch für Wege aufzeigen werden, die man beschreiten kann.
Ja, es bleibt ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren und einer dieser Einflussfaktoren ist wahrscheinlich auch der Mensch tatsächlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das Gespräch bei Dr. Andi Philipp vom Sächsischen Landeshochwasserzentrum und hoffe, dass ihr ja nicht so viel Arbeit habt in den nächsten Jahren, denn das wäre ja auch ein gutes Geschehnis, wenn nicht so viel Hochwasser passiert.
Naja, wir hoffen vielleicht, dass wir keine schlimmen Ereignisse haben, die zu vielen Schäden und gegebenenfalls auch zu viel Leid und Ungemach führen, wohingegen immer mal so eine kleine Aktivierung natürlich im Sinne von Übungen und Überprüfung der Meldewege auch immer stets wichtig und richtig. Das ist auch was, was man da immer im Blick behalten muss. Aber na klar, hoffen wir uns das. Wir sind natürlich auch sehr schockiert und in Gedanken bei den Menschen und Kräften vor Ort in Westdeutschland vor allem. Ja, deshalb bitte ich auch um Verständnis, dass die ein oder andere Einordnung da vielleicht ein bisschen allgemeiner war.